Die Deutschen haben mich gerufen, um ihnen zu helfen.
Was bedroht Deutschland? Mansplaine es mir.
Die Bilanz der Koalition nach 3 Jahren Ampel.
Wir haben noch einen besonders schweren Fall von Realitätsverlust bei uns in der Notaufnahme.
Da kann nur einer helfen.
Es ist ihre Pflicht als Bundeskanzler, sich an Dinge zu erinnern, die uns Bürger betreffen. Das Gedächtnis ist wie ein Haushaltsloch. Mal ist es da, dann ist es wieder weg. Mehr, wer kann sich schon von sich behaupten, eine völlig lückenlose Erinnerung zu haben? Können Sie sich zum Beispiel daran erinnern, dass ich Ihnen jemals eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage gegeben habe?
Die Ampel als Kabarett, das war ein Ausschnitt aus dem aktuellen Programm der Berliner Distel. Ganz neues Programm, gerade gestartet. Und schon veraltet, weil die Ampel ist Geschichte, haben Sie natürlich alle mitbekommen. Und darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei Wir wollen reden. Schönen guten Abend. Und was hat der Kabarettkanzler da gerade gesagt? Er hätte noch nie eine konkrete Antwort gegeben. Also zumindest heute stimmt es nicht, weil heute gibt es was ganz Konkretes. Kanzler und Opposition haben sich geeinigt auf einen Wahltermin. 23. Februar wird es. Gerade eben hat der Bundespräsident zugestimmt. Also können Sie sich schon mal in Ihrem Kalender notieren. Am 23. Februar wird gewählt. Und den Termin ganz sicherlich notiert haben sich auch unsere Gäste. Und ich stelle Ihnen die mal vor. 3 Politiker in alphabetischer Reihenfolge zunächst. Als da wären Michael Kellner von den Grünen, angetreten bei der letzten Wahl im Wahlkreis Uckermark-Barnim und ist momentan parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, also im Hause Habeck. Dann Ottilie Klein, ebenfalls im Bundestag, angetreten beim letzten Mal in Berlin-Mitte. Und auch noch nebenbei sozusagen Generalsekretärin der CDU hier in Berlin. Und Michael Müller, den kennen Sie alle noch als regierenden Bürgermeister von Berlin, sitzt aber inzwischen auch für Charlottenburg-Wilmersdorf im Bundestag. Und last but not least, nicht aus dem Bundestag, aber immer mit einem Auge auf dem Bundestag, Professor Sabine Kropp von der Freien Universität, forscht dort in verschiedenen Feldern der Politikwissenschaft. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Frau Kropp, ich fange mal bei Ihnen an. Ich will ja gar nicht in dieser Sendung so viel zurückgucken auf die Ampel, sondern ich möchte mich ja eher fragen, wenn die Menschen sagen, sie sind unzufrieden mit der Politik, und das hört man ja allenthalben, was müsste sich eigentlich ändern, damit das besser wird? Ist die Tatsache, dass wir jetzt dann doch relativ schnell ein belastbares Verfahren bekommen haben, wann und wie gewählt wird, ist das ein gutes Signal?
Ich glaube schon. Denn es zeigt, dass nach dem Zerbrechen der Koalition man sich dann eben doch nach einigem Hin und Her auf einen Wahltermin hat einigen können, dass das Prozedere eingehalten wird. Aber das wird nicht ganz ausreichen. Also ich denke, wenn man sich die Vertrauenswerte in die Bundesregierung und auch in die Leistungsfähigkeit des Staates betrachtet, dann sind 70% der Bevölkerung damit nicht zufrieden. Sie haben kein Vertrauen mehr. Es wird also für eine neue Regierung darauf ankommen, dieses beschädigte Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Ja. Sie geben schon das entscheidende Wort, Vertrauen. Das, was der Bundeskanzler jetzt im Bundestag machen wird, ist ja die Vertrauensfrage stellen den Abgeordneten. Aber letztlich stellen Sie alle als Parlament ja auch den Bürgern gewissermaßen die Vertrauensfrage, wenn Sie dann wieder zur Wahl, wenn wir wieder zur Wahl gehen. Und was man auch immer wieder hört bei den Bürgern ist, wir trauen der Politik nicht, wir glauben nicht und so weiter. Wie gewinnt man denn Vertrauen zurück, Herr Müller?
Ich glaube, müssen wir vielleicht auch selbstkritisch festhalten, dass man noch offener und ehrlicher sagen muss, was geht und was nicht geht. In Wahlkämpfen wird ja oft der Eindruck erweckt, man kann jedes Problem lösen. Man hat mit dem eigenen Wahlprogramm eine Antwort auf jedes Problem in der Welt und hinterher, schon durch die Koalitionspartner, die einiges ganz anders sehen und mit ihren Vorstellungen kommen, oder auch, weil sich die Welt wirklich ändert, wie wir es in dieser Legislatur gesehen haben, hinterher kann man eben nicht jeden Wunsch erfüllen. Und ich glaube, das muss man noch deutlicher machen in den Wahlkämpfen und vielleicht auch einen Fehler mal korrigieren, der sich in den letzten Jahren eingeschliffen hat. Unsere Koalitionsverträge sind 200 Seiten lang. Mit jedem Spiegelstrich wird jeder bedient mit seinem Problem. Und das ist eine Aufgabe für die Politik, die nicht lösbar ist. Sondern man muss die großen Linien, glaube ich, formulieren und offen und ehrlich sagen, nicht jedes Problem wird wahrscheinlich in allernächster Zeit von der Politik gelöst werden können.
Über den Punkt will ich gern gleich ausführlich mit Ihnen allen diskutieren, aber Sie können auch mitmachen. Wir haben natürlich wie immer eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet und gerade zu dem Thema Vertrauen können Sie mal draufschauen. Da gibt es einen QR-Code, mit dem können Sie auch abstimmen oder Sie gehen auf meinrbb.de. Und die Frage, die da diesmal gestellt wird, vielleicht blenden es die Kollegen mal ein, die ist, ich sehe nichts. Also ich hoffe, Sie sehen es jetzt, weil ich sehe es nicht. Aber die Frage heißt, haben Sie noch Vertrauen in die Bundespolitik? Und ja, in den nächsten Minuten können Sie direkt abstimmen. Und das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, aber hoffentlich dann doch ganz interessant, kommt dann hier. Frau Klein, was der Herr Müller gerade gesagt hat mit dem Versprechen, das ist ja so eine Sache. Die klassischen Konstellationen, die wir früher hatten, also die bürgerliche Regierung oder die linksprogressive Regierung, haben wir ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Und wenn ich mir die aktuellen Umfragen so angucke, dann werden wir die auch beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht bekommen. Und dann kriegen wir möglicherweise, ich sage jetzt mal, schwarz-rot, schwarz-grün. Das ist ja dann wieder so eine Situation, wo zwei Seiten relativ große Kompromisse machen müssen. Wie wollen Sie denn vermeiden, dass es, wenn Sie denn diejenigen wären, die regieren, dass es Ihnen ganz genauso geht wie der Ampel, dass dann nämlich lauter Leute davon enttäuscht sind, dass die von dem, was Sie versprochen haben im Wahlkampf, gleich erstmal die Hälfte abräumen, bevor sie überhaupt anfangen zu regieren?
Na, also zunächst mal müssen wir festhalten, dass der Kompromiss ja das Wesen der Demokratie ist und in jeder Koalition Kompromisse eingegangen werden müssen. Das hat Herr Müller gerade sehr treffend ausgeführt. Auch als wir in der Großen Koalition waren, haben wir uns zusammengerauft und geschaut, wo kommen wir da zusammen. Jeder tritt natürlich mit seinem politischen Programm an im Wahlkampf. Das wird jetzt auch passieren in den nächsten Wochen auf Bundesebene. Und dann, wenn es an die Koalitionsverhandlungen geht, schaut man eben, wo haben wir die besten Schnittmengen, wo kommen wir zueinander? Ich möchte aber ganz gerne noch, wenn ich darf, auf das Thema Vertrauen ein paar Worte sagen, denn Frau Kropp hat das ja ganz richtig, wie ich finde, ausgeführt. Es wurde viel Vertrauen verspielt, auch in den letzten Jahren, und Sie wollen nicht zurückschauen, aber ich glaube, so ganz ohne Rückblick können wir auch heute nicht auskommen, denn wir sind gerade in einer Regierungskrise. Die Ampel ist gescheitert, aus meiner Sicht keinen Tag zu früh. Und in dieser Zeit haben sich die Werte, die Umfragewerte der AfD verdoppelt teilweise. Wir haben eine neue populistische Partei mit dem BSW, das auch noch im Bundestag als Gruppe im Bundestag anerkannt wurde von der Ampel. Und damit werden natürlich auch Plattformen geschaffen für Kräfte, die eben nicht den Kompromiss wollen.
Aber da muss ich nachhaken, Frau Klein, weil die AfD ist ja nicht erst auf den Plan getreten, seit es die Ampel gibt. Das ist ja schon davor gewesen. Ich sage nur, also auch wenn wir schon zurückschauen, auch in der Regierung davor, also in dem Fall Große Koalition, SPD und CDU, war es ja so, dass immer mehr Menschen sich entfernt haben von den etablierten demokratischen Parteien, ein schleichender Prozess und so weiter. Sie haben ja nach wie vor, jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, Sie haben ja das gleiche Problem möglicherweise wieder. Was machen Sie denn diesmal anders? Weil einfach nur zu sagen, Kompromisse, da müssen wir was dran geben, ist ja offenbar nicht das, was die Menschen da draußen hören wollen. Wie kann man das denn hinkriegen, diesen Spagat sozusagen, dieses Problem zu lösen?
Mit bürgernaher Politik, mit einer Politik, die sich an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Ja, also das, was die Menschen ja betrifft ganz konkret, ist, dass wir jetzt zum zweiten Jahr schon in der Rezession sind. Die Arbeitslosigkeit steigt, immer mehr Unternehmen wandern ab. Das sind ja ganz konkrete Konsequenzen, die bei den Menschen ankommen. Die Sozialbeiträge werden jetzt wieder steigen ab dem nächsten Jahr. Und das wird auch immer mehr noch steigen. Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung. Das sind ja Dinge, die Menschen im Portemonnaie sehen. Das ist ja nichts Abstraktes. Und wenn die Butter jetzt so teuer ist wie schon lange nicht mehr, dann sind das einfach Themen, Stichwort Inflation, die im Alltag der Menschen ankommen. Und das muss Politik lösen. Also Politik muss Probleme lösen und nicht Probleme schaffen.
Muss man möglicherweise auch vorher schon, sagen wir mal, die Erwartungshaltung ein bisschen runternehmen. Also bei der letzten Wahl, wenn ich jetzt an Sie denke, Herr Kellner, bei den Grünen, da war ja die Erwartungshaltung Ihrer Anhängerschaft, die Grünen kommen an die Macht und dann ist das mit dem Klimaschutz geregelt. Und dann ist so ein bisschen der Realitätscheck im Bundeswirtschaftsministerium, dass es ganz so einfach doch nicht ist. Ich will das Heizungsgesetz gar nicht aufarbeiten, aber muss man möglicherweise die Erwartungshaltung ein bisschen absenken?
Nein, das glaube ich nicht, weil ich würde mir in Wahlkämpfen was anderes wünschen. Wir sollten in unser Land über ernsthafte Probleme reden und nicht in Scheindebatten ergehen. Ich will das mal nur ein Beispiel nennen. Ich war viel im Wahlkampf in den letzten Monaten ja auch unterwegs. In Sachsen ist mir begegnet, damit Winnetou weiter im Fernsehen gezeigt wird als Wahlkampfthema. Also damit hier keiner erschreckt, von mir aus kann RBB gerne Winnetou weiter zeigen. Ich habe es als Kind gerne geschaut, aber es sind da nicht die relevanten Probleme in unserem Land. Und ich bin überzeugt davon, wir sollten im Wahlkampf, der jetzt ansteht, über relevante Themen reden, wie beispielsweise den Klimaschutz. Da haben wir viel erreicht, aber es noch viel zu tun ist. Da muss man nur nach Valencia mal schauen, in die brutalen Bilder vor Ort schauen. Wir müssen darüber reden, wie kriegen wir die Infrastruktur flott in unserem Land. Und ich finde, wir sollten auch als demokratische Partei nicht so tun, als wäre an allen Elend immer die andere Partei, die andere demokratische Partei nur schuld, weil es gibt schon auch eine gemeinsame Verantwortung, warum unser Land in einem Zustand und die Bahn in so einem Zustand ist, wie sie ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir gemeinsam die Probleme anpacken. Und in der Tat, das muss er besser machen als die Ampel, dass man gemeinsam in den Lösungen arbeitet und nicht sich in einem Dauerstreit ergeht, der wirklich auch für mich selber ermüdend war.
Wir haben auch schon Zuschauerfragen, da gehen wir auch gleich zu Margarete, aber lassen Sie uns vorher mal ganz kurz mal reinhören. Wir haben natürlich mal ein bisschen Zuschauer gefragt, also ganz normale Bürger auf der Straße gefragt, in dem Fall in Berlin, wie Sie denn glauben, dass die Politik Vertrauen zurückgewinnen kann?
Die Politik muss auf jeden Fall transparenter sein. Also dieser ganze Lobbyismus hat, glaube ich, dazu geführt, dass man da niemanden mehr wirklich trauen kann.
Das ist dann aber auch eher so eine Persönlichkeitsgeschichte, wie derjenige dann auftritt, ne? Also dass man dann dadurch durch eine Persönlichkeit wieder Vertrauen gewinnt.
Naja, mehr hören die Leute und nicht lügen.
Viel weniger Ideologie musste dabei sein und viel weniger eine Rolle spielen bei den Entscheidungen. Pragmatismus ist immer ein Stichwort, was ich denke, uns alle als Gesellschaft dann voranbringt.
Ja, sie müssen sich einfach unbedingt mehr um die Bürger kümmern, ne? Und sie müssen sich auch einig sein. Also es darf keine Streitereien geben.
Mit dem Bürger reden, die Bürger dass die Bürger sich auch beteiligt fühlen. Das finde ich wichtig. Also was wir sehen, dass es immer vor den Wahlen wirklich groß gesprochen wird und am Ende dann doch das nicht passiert. Und das enttäuscht dann viele Bürger dieses Landes.
Politik muss besser erklären, was sie vorhat. Und wenn einfache Lösungen fehlen, glaube ich, dass mehr erklärt werden muss. Und das muss Politik wieder schaffen.
Mehr zuhören, mehr reden, weniger streiten. Das klingt ja erstmal so einfach. Warum ist das eigentlich so schwer?
Weil Parteien sich natürlich auch voneinander abgrenzen müssen. Ich denke auch, was an Streit in den vergangenen Jahren auf die politische Bühne gehoben wurde, das hat sehr viel Vertrauen zerstört. Aber gleichwohl sind natürlich Parteien auch dazu da, ihre jeweiligen Positionen in Alternativen zu gießen und das auch zu verdeutlichen. Ich glaube, es kamen noch einige Aussagen, die fand ich ganz bemerkenswert, nämlich auch mehr Pragmatismus, weniger Ideologie. Also ich denke auch, Probleme lösen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar auch verdeutlichen, dass man Probleme nicht wie mit dem gordischen Knoten durchschlagen kann, sondern dass es auch eines Bemühens bedarf, immer kontinuierlich daran zu arbeiten und auch mal von Positionen zurückzugehen. Das heißt auch, Veränderungen aufzugreifen und die eigenen Positionen zu korrigieren. Und dafür ist es nötig, auch aus den ideologischen Türmen, die man sich manchmal selber gebaut hat, rauszusteigen und zu verdeutlichen, dass man hier gewillt ist, wertgebunden, aber eben doch auch flexibel auf politische Probleme reagieren zu können. Also das ist man den Bürgerinnen und Bürgern, denke ich, auch schuldig.
Stichwort die Bürgerinnen und Bürger. Einige davon sitzen ja hier heute Abend bei uns. Margarete?
Ja, mir ist gleich jemand aufgefallen, weil du dir die ganze Zeit schon Notizen gemacht hast. Und zwar ist es Alex. Alex besucht eine 13. Klasse hier in Charlottenburg. Und Alex, du hast dir auch Gedanken gemacht zum Thema Vertrauen seitens der Politik. Erzähl mal.
Ja, ich glaube, das Thema wurde schon vorher erwähnt. Wie kann man das Vertrauen genau wiedergewinnen, vor allem angesichts populistischer Parteien, ohne dabei selber in populistische Äußerungen zu fallen?
Tja, die Frage ist so einfach und die Antwort so schwer. Wie kann man Vertrauen wiedergewinnen? Hat jemand ein Patentrezept, frage ich mal ganz naiv.
Ich glaube, eines da, wo es ein Beispiel ist, wo es gut lief, war, als der Krieg Russlands in der Ukraine begann mit dem Überfall, standen wir vor einem wahnsinnigen Erschütterung in dem Land. Wir waren nicht darauf vorbereitet, weder energiepolitisch noch sicherheitspolitisch als Land. Und damals hat die Regierung, das war ja noch bevor sozusagen alles öffentlich, hora publicum als Streit austrat, gehandelt. Und zwar gehandelt in Sachen, die überhaupt nicht den Parteiprogrammen entsprochen hat. Also Sondervermögen, Bundeswehr. Ich selber habe mich für Brandenburg, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich habe es getan, weil ich es tun musste und weil es richtig war, mich darum gekümmert, dass wir Rohölversorgung in Brandenburg sicherstellen und russisches Rohöl ersetzen. Hätte ich mir als grüner Staatssekretär auch nicht als Aufgabe gedacht, dass es mal kommt. Und wir haben es getan, wir haben es bewältigt. Und in der Phase, fand ich, hat man gezeigt, was möglich ist. Und da gab es auch ein Vertrauen in die Krisenmanagementfähigkeiten. Ich will das gar nicht beschönigen, aber es war ein totaler Bruch. Es war null vorbereitet. Es war eine riesig schwierige Situation. Und in aber der Zeit gab es auch eine riesige Unterstützung der Menschen, weil es haben unglaublich viele Leute geholfen, Energie zu sparen, Kellner, umzustellen, zu investieren.
Die spannende Frage ist doch, was lernen Sie daraus für Situationen, die jetzt nicht so extrem sind, wo der Bürger vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, die Welt bricht zusammen, da muss die Politik jetzt dringend ihre Politik ändern. Für ganz normale, banale Sachen, kann man daraus was ziehen?
Auf jeden Fall. Naja, es ist ja ein gutes Beispiel für die beiden Stichworte, die Sie aufgegriffen haben. Pragmatismus vor allen Dingen auch und Bürgernähe, damit ja auch schnelle Entscheidungen. Und das hat dieses Beispiel von Herrn Kellner spiegelt das ja wieder. Die Politik hat ein Problem erkannt und hat gesagt, wir müssen jetzt handeln. Und wir raufen uns zusammen und wir geben eine gemeinsame Antwort. Und es war eine gute und schnelle Antwort, die nicht unumstritten war, aber doch von sehr, sehr vielen getragen wurde. Und das, glaube ich, muss man durchdeklinieren, auch durch die anderen Themen, die genannt wurden, die viele Menschen einfach bewegen. Wie geht es mit den Kosten weiter? Was ist mit unserer Infrastruktur? Wie sehen die Schulen besser aus? An meiner eigenen Amtszeit, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ein Schulsanierungsprogramm gemacht. Es hat Jahre gedauert, bis ich durchs Parlament durch hatte, die Debatten, die Mittel, die ich dafür brauchte, wann ich mit welcher Schule anfange, wann welches Unternehmen beauftragt wird. Und das nervt die Leute. Wir ersticken in Bürokratie. Wir legen uns selbstständig Fesseln an, nur um es gut zu machen. Und daraus kommt eine schlechte Lösung dann. Weil sie lange dauert, weil sie niemand überzeugt, weil sie einfach nicht vorführt, dass Politik handeln kann, schnell handeln kann und auf die Probleme reagiert.
Ist das eine Antwort, die Sie weiterbringen?
Ja, ich würde mir persönlich wünschen von der Politik weniger Streit. Und natürlich gab es in den letzten 3 Jahren in der Ampel viel, viel Streit. Auch seitens der Opposition war die Kritik nicht konstruktiv. Und ich glaube, die Opposition muss auch mitspielen und dabei mithelfen, Probleme zu lösen.
Reden wir gleich über den Streit und über die Art, wie man streitet. Aber vorher würde ich ja ganz gerne gleich noch wissen, was die Zuschauer auf unsere Frage gesagt haben. Bevor wir das Ergebnis sehen, was denken Sie, was kommt da raus? Haben Sie noch Vertrauen in die Bundespolitik? Was werden die Leute geantwortet haben?
Also der Vertrauensverlust ist natürlich derzeit enorm aufgrund der Ampelpolitik. Ich gehe davon aus, dass viele sagen, nein, ich habe gerade kein Vertrauen, denn diese Bundesregierung hat nicht den Eindruck erweckt, als dass sie Probleme lösen könnte.
Ja. Herr Müller nickt, ja. Wahrscheinlich nicht in Bezug auf die Bundesregierung, sondern in Bezug auf die Vertrauensabstimmung. Gucken wir mal, was das Ergebnis ist, liebe Kollegen. 26%, ich kann es jetzt hier nicht sehen, ich höre es über den kleinen Knopf im Ohr, 26% sagen ja, 74% sagen nein, sie haben kein Vertrauen mehr in die Bundespolitik. Also insofern erwartbar, ja. Es ist natürlich ein Alarmsignal, weil wenn 74% kein Vertrauen haben, es wählen ja nicht 74% jetzt irgendwelche Parteien, die sich von der demokratischen Mitte entfernt haben, aber das sind 74%, die zumindest potenziell sich dafür entscheiden könnten, ihnen nicht mehr zu folgen. Wie viel Sorgen macht Ihnen das?
Ja, es ist aber, nun muss man wirklich sagen, ja wirklich eine durchaus dramatische Situation, die wir in unserem Land ja so nicht kennen, dass eine Bundesregierung so zu Ende geht, auch mit diesen ganzen Begleiterscheinungen, jetzt noch ein völlig unnötiger Streit 10 Tage über den Wahltermin und wir landen fast 1:1 an dem Termin, den der Kanzler vorgeschlagen hat. Alles so ein unnötiges Theater, was da vorgeführt wird und das führt natürlich zu einem Vertrauensverlust. Aber ich will doch hinzufügen, obwohl man dafür sicherlich keinen Applaus bekommt. Es ist eine Bring- und eine Holschuld, wie wir unser demokratisches Gemeinwesen gestalten. Politik hat die Aufgabe. Wir sind dafür gewählt und bezahlt, unseren Job zu machen, Politik zu erklären, zu werben, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen. Wir haben aber nur eine Chance, wenn es auch ein Interesse gibt, wenn es ein Mindestmaß an Interesse gibt, diese Politik auch zu verfolgen. sich damit auseinanderzusetzen, uns eine Frage zu stellen und zu beschimpfen am Infostand, auch in Ordnung, in die Bürgersprechstunde zu kommen, über eine App mal die Nachrichten zu verfolgen. Wir brauchen ja eine Chance, auch in den Dialog mit den Wählerinnen und Wählern zu kommen. Und deswegen sage ich immer, Demokratie funktioniert nicht einseitig, sondern nur beidseitig, wenn beide aufeinander zugehen.
Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass es dann Möglichkeiten fehlt, um offen zu sein. Denn also ich bin sehr viel im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Berlin. Und ich glaube, Aufgabe von Politik ist es auch zuzuhören. Und das habe ich jetzt hier noch nicht so gehört. Zuzuhören, was bewegt eigentlich die Menschen wirklich? Und was ist ihre Meinung zu den verschiedenen Themen? Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, die Streiterei ist etwas, was bei mir nicht dazu führt, dass ich Vertrauen habe in Politik. Ja, warum ist das so? Ja, ganz einfach, weil die Bürger den Anspruch haben und auch völlig zu Recht auch die Erwartung, dass die Politiker ihren Job machen und nicht ihren Job, ihre Diskussionen, die sie miteinander haben, ihre Streitigkeiten auf offener Bühne austragen. Das ist nicht ihr Job, dafür werden sie nicht gewählt. Sie werden gewählt, um Probleme zu lösen.
Andererseits muss man ja wahrscheinlich, bevor man eine Lösung hat, wie auch immer die dann aussieht, auch ein bisschen über die Lösung diskutieren und streiten. Dafür gibt es ja im Parlament. Die Frage, die ich mir, also für mich als Bürger, was mich am meisten nervt, ist ja die Art, wie man streitet. Man kann ja streiten, indem man sagt, ich schlage Lösung A vor und der andere sagt, Lösung A ist falsch. Ich schlage Lösung B vor und beide begründen, warum das eine oder das andere besser ist. Oder ich kann sagen, du schlägst Lösung A vor, in Wirklichkeit willst du die Leute damit draußen nur verarschen und du willst eigentlich, dass alle verarmen. Und der andere sagt, nee, du schlägst Lösung B vor, das machst du ja nur, weil du dich persönlich bereichern willst. Letzteres ist ein Angriff auf die Persönlichkeit, ad hominem. Erstes ist Sachdiskussion. Mein Eindruck ist, wir entfernen uns immer weiter von den Sachdiskussionen und kommen immer mehr in diese persönlichen Angriffe. Warum eigentlich?
Sie haben vollkommen recht. Das eine ist eine Stilfrage, das andere ist eine Inhaltsfrage. Und ich möchte Ihnen mal ein positives Beispiel nennen. Der CDU-geführte Senat, die schwarz-rote Koalition in Berlin. Natürlich haben wir da auch Meinungsverschiedenheiten, ist doch ganz klar. Wir sind unterschiedliche Parteien. Bekommen Sie etwas mit von diesen Meinungsunterschieden? Eher nicht, weil das ist auch eine Führungsfrage. Na, Sie werden ein bisschen mehr mitbekommen, Herr Müller, das ist schon klar. Aber es ist auch eine Führungsfrage, inwiefern man das als Führungsperson, und das ist ja der Kanzler dann in dem Fall auf Bundesebene, inwiefern man sowas zulässt.
Ja, aber es machen ja momentan alle. Also in aller Fairness, Frau Klein, aber das macht ja die Union durchaus auch. Also sich jetzt öffentlich zu sagen, ich sage jetzt mal aus Sicht der Union, die Grünen, die machen das ja nur ideologisch und kommen uns die ganze Zeit mit dem Gendern und umgekehrt sagt man, wollt nur um die Konzerne und es geht euch nicht um den Klimaschutz. Also das sind ja diese typischen Argumente, die ich so in dieser politischen Diskussion dann sauernd höre, die eigentlich gar nicht so viel mit Inhalt zu tun haben.
Aber Moment, da müssen Sie jetzt unterscheiden. Was ist jetzt die Stilfrage, wenn man Kritik übt?
Die Stilfrage ist für mich, streite ich über die Sache oder unterstelle ich dem anderen ein moralisch verwerfliches Motiv?
Und das tun wir?
Ich habe das Gefühl, das tun alle, wenn ich ehrlich bin.
Das ist mir unbekannt. Das tun wir
nicht. Aber Frau Klein, wenn ich mal einsteigen darf. Frau Klein, es gibt Herrn Söder.
Nicht? Ja, aber lass uns doch mal...
Also, wir sprechen ja über Parteien. Sie haben gerade gesagt, dass die Union das macht.
Und
das
alle. Ich habe gesagt, dass es alle machen. Vielleicht nicht jeder Politiker, aber aus allen Parteien welche.
So, wir haben jetzt einen Kanzler gesehen, der in aller Öffentlichkeit mit dem Finger auf die FDP gezeigt hat, um von seinem eigenen Scheitern abzulenken. Das ist eine Stilfrage. Das ist unwürdig für einen Kanzler. Aber wenn wir Kritik üben und insbesondere auch inhaltliche Kritik, das ist Aufgabe der Opposition. Und da werden wir auch nicht von abhalten.
Aber Frau Klein, wenn ich das mal sagen darf, also Sie haben jetzt in Ihren Redebeiträgen erstens gesagt, an allem ist der Kanzler schuld. Davor haben Sie gesagt, die Ampel ist schuld an, dass es BSW gibt, dass die AfD stark ist, an der Inflation schuld. Also ich muss jetzt sagen, das waren jetzt sehr viele, sehr pauschale Angriffe, zum Teil falsch, was die Inflation angeht. Zum Teil schauen wir mal, was die Gründe waren. Und ich finde, dass wir in der Sache durchaus streiten sollten. Aber zu sagen, es ist immer an allem, ist sozusagen diese eine Regierung schuld. Das finde ich ein Stil.
Tatsächlich habe ich das nicht gesagt.
Den ich nicht richtig finde.
Ich habe gesagt, Zeit.
Sie können mir meinen Eindruck nicht wegnehmen, wie ich das wahrgenommen habe. Ich darf aber auch erwidern. Ich wollte ja nur meinen Eindruck stellen, weil ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir in diesem Wahlkampf, in dieser Republik über die Sachfragen leidenschaftlich darüber streiten, was dieses Land braucht oder von mir aus auch nicht braucht. Aber das sollten wir doch tun und jetzt nicht Haltungsnoten an den Kanzler oder an den Finanzminister oder irgendwas verteilen.
Oder den Oppositionsführer? Ja, der musste sich der musste sich ja etwa von den Grünen eine ganze Menge anhören, ne?
Ich glaube, dass uns das nichts bringt. Ich glaube, dass wir einen Wahlkampf brauchen, weil die Herausforderungen im Land, sie sind groß. Und darüber sollten wir reden. Wie gelingt Klimaschutz? Lass uns darüber reden. Wie gelingt darüber, dass wir ein Bildungssystem haben, wo die Schulen saniert sind und die Kinder mit dem Schulabschluss die Schule verlassen? Wie schaffen wir es, dass wir unsere Krankenhäuser in der Fläche erhalten und ein Gesundheitssystem finanzieren können? Das sind doch Themen, über die ich mir wünsche, dass wir in der anstehenden Bundestagswahl drüber reden und dass dann Menschen darüber, die sind ja dann aufgerufen, darüber zu entscheiden, über diesen Kurs, aber darüber entscheiden können und man darüber die Richtung vorgeben kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. So.
Und das ist ganz kurz, Frau Klein, das ist tatsächlich das, worüber ich auch gleich noch ein bisschen mit Ihnen reden möchte, über die Sachthemen. Ich glaube, es gibt auch gleich die ersten Wortmeldungen. Sekunde dazu noch, Margarete. Weil eine Frage habe ich vorhin noch an Frau Kropp. Wenn Sie das so wahrnehmen, haben Sie das Gefühl, die Botschaft sozusagen der Bürger kommt bei der Politik an?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass zum Beispiel die Schärfe der Auseinandersetzungen auch im Bundestag zugenommen hat. Das liegt nicht nur an der AfD, sondern es liegt auch an der Art und Weise, wie die sogenannten etablierten Parteien miteinander umgehen. Und ich denke, da muss man sich schon selbst auch an die Nase fassen. Auch die letzten Tage waren von harten Angriffen begleitet. Und zwar jetzt nicht nur zwischen den Personen, sondern auch zum Beispiel auf Institutionen. Ich denke an die Bundeswahlleiterin. Ja. Ich denke aber zum Beispiel auch an Aussagen. Und das geht jetzt, also man kann das in verschiedene Richtungen drehen, wenn man sagt, aus grundsätzlichen Erwägungen blockieren wir zum Beispiel, bis das und das passiert ist, die Tagesordnungen des Bundestages. Ja. Oder wir versuchen den Wahltermin aufgrund des Wahltermins in Hamburg möglichst weit nach hinten zu setzen, obwohl ein Bedürfnis dafür entsteht. Also das heißt, man hat nicht nur Auseinandersetzungen zwischen den Personen, sondern diese Auseinandersetzungen gehen mittlerweile auch auf Kosten des Ansehens demokratischer Institutionen. Und das halte ich für ganz bedenklich. Das war lange Zeit nicht so stark ausgeprägt. Das ist in den letzten Jahren eingerissen. Und ich glaube, da müssen auch die Parteien, die in Zukunft vielleicht auch wieder miteinander regieren wollen, ein Stück weit zurückrollen und sich dieser Versuchung nicht hingeben. Ja.
Und für die Nicht-Politik-Junkies unter uns muss man an der Stelle dann noch dazu sagen, das war jetzt ein Seitenhieb, sehr gut ausgewogen in beide Richtungen des Bundestages. So, Margarete.
Ja, bei mir sitzt Jan Grabner. Zur Transparenz sage ich mal dazu, Frau Grabner arbeitet für ein soziales Projekt oder ist engagiert bei einem sozialen Projekt und fürchtet jetzt auch durch das Ampel aus Konsequenzen. Frau Grabner, Sie haben sich so an den Kopf gefasst eben.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, reden wir darüber, wie wir das Vertrauen zurückgewinnen können, wie Politik das Vertrauen zurückgewinnen können. Wir haben jetzt mehrere Minuten gesehen, wie sie sich doch wieder gegenseitig verkantet haben. Wir haben gehört in den Beiträgen der Bevölkerung, sie sollen sich um die Bürger kümmern, sie sollen den Bürgern zuhören. Und wir haben gehört, was ich sehr wichtig fand von Herrn Müller, Bürger müssen auch Politik abholen, müssen es auch wollen. Und ohne jetzt ihr Selbstvertrauen zerstören zu wollen, aber das schaffen sie nicht alleine. Da brauchen Sie gesellschaftliche Kräfte, die Sie da unterstützen. Das sind zum Beispiel soziale Träger, wie Schildkröte GmbH, das sind ein sozialer Träger. Wir kümmern uns um Langzeitarbeitslose, um Jugendliche, die den Weg nicht so gerade laufen. Menschen, die total weit weg sind von Politik. Menschen, die wir aufschließen können für die Fragen, ob sie nun alle unsere Meinung haben, wissen wir nicht. Aber sie werden wach und sehr sensibel, schon allein dadurch, dass sie eine Tagesstruktur haben oder sonst was. Aber in dem ganzen Durcheinander fürchten wir jetzt wirklich ganz existenziell um uns. Berlin hat den Geldhahn zugedreht. Haushaltssperre, wissen wir alle. Der Bundeshaushalt ist nicht verabschiedet und wird nicht verabschiedet. Also zwei wichtige Geldquellen, Landesmittel, Bundesmittel, fallen für uns aus. Kann ganz schnell zu einer Insolvenz kommen. Und das geht nicht nur uns so. Da haben wir wirklich Sorge, denn wir sind die sie unterstützen im Vertrauen dem Bürger gegenüber.
Wenn ich einmal auf die Haushaltsfrage eingehen darf, auf Bundesebene, es gibt ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich, eine vorläufige Haushaltsführung. Das hat man nach Wahlen im Regelfall, hat man letztes Jahr übrigens im Januar auch, dass man eine vorläufige Haushaltsführung hat. Das heißt aber, es gibt ja einen Kabinettsbeschluss für einen Haushalt für das nächste Jahr. Und es können auch sozusagen für die Zeit, also bis für die nächsten Monate Gelder ausgegeben werden, damit die soziale Arbeit eben nicht einfach zum Stoppen kommt, sei es jetzt in der Sozialpolitik oder sei es bei Demokratieförderprogrammen oder anderes. Und deswegen ist diese vorläufige Haushaltsführung, das heißt, dass Mittel auch ausgegeben werden können. Das ist eine Verunsicherung, das verstehe ich, ja, weil es einfach, aber es ist nicht so, dass es jetzt was völlig Ungeübtes oder was es sonst nicht gibt. Das gibt es in regulären Wahljahren immer wieder. Beim letzten Mal, muss man ehrlicherweise sagen, hatten wir nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes ja als Ampel Schwierigkeiten, den Haushalt aufzustellen, haben das ja gemacht. Da gab es im Januar letzten Jahres auch eine vorläufige Haushaltsführung. Also das ist bewältigbar, bis es eine neue Regierung gibt, bis die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, eine neue Regierung sich gebildet hat. Aber das kann man machen, damit die Arbeit natürlich auch weitergeht. Man kann es ja jetzt nicht alles einstellen. Das wäre ja nun tatsächlich fatal.
Wenn wir ein bisschen weiter noch über Inhalte reden, dann könnten wir jetzt natürlich einen ganzen Wahlkampf aufmachen, der ja praktisch offiziell auch schon begonnen hat. Aber ich würde gerne einmal kurz reinhören in das, was uns die Leute heute auf der Straße gesagt haben, was sie sich eigentlich von der Bundesregierung erwarten. Weil auch da steckt schon so ein bisschen Inhalt mit drin. Und dann diskutieren wir weiter.
Na, ich denke, dass die Schuldenbremse jetzt nicht so die beste Idee war. Also, dass man ruhig auch Schulden machen sollte. Und diese Sparpolitik ist halt, funktioniert halt nicht.
Mehr direkte Demokratie würde ich gut finden und vor allem transparenteres Regieren.
Keine Abkehr und kein Rückschritt bei jeglichen Zielen, wenn es um Klimapolitik geht. Also da würde ich mir sogar noch einen Schritt mehr wünschen, ehrlich gesagt. Und ich würde mir auch wünschen, dass man EU-weit, also vor allem in Kooperation mit den anderen Ländern, mehr Druck macht, wenn es um diese Asylpolitik-Fragen geht.
Politik, meiner Meinung nach, muss erstmal für sein eigenes Land erstmal sorgen. Ja, also ich bin zwar Ausländer, aber ich lebe in Deutschland, ich bin hier geboren. Zuerst das eigene Land und Volk und danach kann man den anderen helfen, die es brauchen.
Und ich finde, dass nicht nur Deutschland, sondern insgesamt Europa sich im Prinzip also von der amerikanischen Politik ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, gänzlich sich unabhängig machen sollte. Es ist keine Schande, zuerst an sich zu denken, an den eigenen Interessen des Landes. Das muss an erster Stelle sein. Deutschland first.
Deutschland first, Frau Klein?
Also wir sind ja keine Insel in Deutschland. Wir sind umgeben von vielen Nachbarländern und Teil der Europäischen Union. Und das ist auch gut so. Wir sind nicht alleine. Und alles, was wir tun, egal ob das Wirtschaft ist, ob das Handel ist, ob das Sicherheit ist, ist immer in Verbindung mit anderen Ländern. Insofern ist das in deutschem Interesse, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten und eben nicht Deutschland first, also nationalistisch aufzutreten.
Wobei an sich selber zu denken ja nicht zwangsläufig heißen muss, dass ich meine Freunde um mich herum vergesse. Ne? Also möglicherweise kann es ja für mich selber auch das Beste sein, wenn ich es mit denen zusammen mache. Weil also sozusagen in dem Moment, wo ich möglicherweise Europa nach vorne stelle, stelle ich auch gleichzeitig Deutschland nach vorne. Schließt sich das automatisch aus? Muss ich Trump-mäßig Deutschland first machen oder kann man das vereinen?
Ganz im Gegenteil. Also so wie ich gerade sagte, es ist vor allen Dingen auch in Deutschlands Interesse, zusammenzuarbeiten. Man kann es auch umdeuten. Aber das, was Trump ja macht, ist es ja eben nicht. Also und ja, das wurde gerade angesprochen. Ja.
Haben wir in den vergangenen Jahren, und damit meine ich jetzt nicht nur die Ampelregierung, zu wenig darüber nachgedacht, was sozusagen für Deutschland gut ist? Weil das ist ja das, was viele von denjenigen, die Sie jetzt nicht mehr wählen, gerne auch sagen.
Ja, wir waren natürlich jetzt auch nach dem Fall der Mauer in dem wiedervereinigten Deutschland, in diesem friedlichen Europa, wir waren umgeben von Freunden. Und das muss man sagen, das hat ja unsere gesamte Außen- und Wirtschaftspolitik auch verändert. Und wir sehen ja jetzt zunehmend, dass um uns herum schon viele sind, die einfach ihr Interesse verfolgen. Jetzt Russland ganz massiv und schlimm mit dem Krieg, Amerika, aber bis hin zu Frankreich und anderen. Und natürlich jetzt auch das eigene Interesse zu formulieren und zu sagen, was ist für unser Land wichtig? Eine gute Energieversorgung, eine unabhängige Energieversorgung von Russland oder andere Sicherheitsbündnisse jenseits von Amerika mit anderen Staaten wie bis hin zu Japan, anderen asiatischen Staaten. Das, glaube ich, ist nicht nur legitim, sondern das ist überfällig für unser Land, dass die stärkste Volkswirtschaft in Europa eine aktive Rolle spielt und einen eigenen Weg sucht, auch eigene Interessen verfolgt und immer natürlich guckt, wie kann man diese Interessen auch mit Partnern verfolgen. Aber an einem Punkt möchte ich doch widersprechen, was in dem Einspieler zu hören war. Also erstmal uns allen helfen und den anderen nicht. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Die Lage ist in vielen Ländern so katastrophal. Wenn wir nicht bereit sind, zu reagieren auf Klima- und Umweltthemen, auf soziale Lagen, wenn wir nicht bereit sind, anderen in Krisen zu helfen, wenn wir nicht bereit sind, humanitär zu helfen mit Lebensmitteln oder Medikamenten, haben die Menschen in ihren Ländern keine Lebensgrundlage. Und dann werden sie fliehen, dann werden sie sich auf den Weg machen. Also auch das ist in unserem Interesse, Menschen zu helfen, indem sie eine gute Lebensgrundlage in ihren Ländern haben und dass wir gemeinsam die großen Probleme angehen und dazu gehört Klima und Umwelt.
Wenn man rausgeht, was wir oft machen, gerade auch mit dieser Sendung, ist rausgehen zu den Leuten, dort Sendungen machen. Also Herr Kellner, Sie waren selber bei so einer Sendung vor Ort in einem kleinen Ort dabei in Brandenburg. Wenn man da mit den Menschen redet, dann kommt sehr oft, ihr versteht uns einfach nicht mehr. Da kommt die alte Oma, die sagt, ich kriege 600 Euro Rente, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und ich verstehe nicht, warum für andere Sachen das Geld da ist und für mich nicht. Ist dieses, ich greife das nochmal auf, Deutschland First vielleicht auch ein Signal an Sie, so Leute mehr zu hören?
Also es ist ein Signal, natürlich, auch, dass ich erinnere mich auch sehr, es war ein Großdöbern. Da ging es auch um die Frage, wie kann ich eigentlich über meine Runden kommen? Wie kann ich Unterstützung haben? Deswegen, das war ja damals das berühmte Thema, ging es unter anderem um die Wärmepumpe. Und dass wir gesagt haben, ja, alle 30 Jahre geht eine Heizung kaputt, muss man neu investieren. Und Menschen mit wenig Geld kriegen eine Förderung bis zu 70%.
Und die sagen, die 30% kann ich mir auch nicht leisten.
Das, genau, auf den Punkt wollte ich genau hinaus. So, und das heißt, die soziale Abfederung von Politik spielt eine unglaublich große Rolle. Und da mussten wir auch bitter in dieser Ampel bittere Schmerzen erfahren. Aber ich will auch mal sagen, es war eben ein Punkt, bevor ich zu der Frage Deutschland First nochmal zurückkomme, weil da habe ich noch die Schuldenbremse steht da so als Fetisch im Raum. Es geht ja gar nicht darum, ja, wir wollen sie reformieren, damit wir Geld haben für diese Investitionen, damit wir Geld haben, dass die Bahn wieder pünktlich fährt, damit wir Geld haben, dass Brücken wie in Dresden nicht zusammenbrechen. Hier wurde ja Infrastruktur massiv vernachlässigt oder die Schulen, um das Beispiel aufzunehmen. Und dafür bin ich überzeugt davon und da bin ich froh, dass der regierende Bürgermeister gegen die Parteilinie ja auch selber gesagt hat, er ist bereit, die Schuldenbremse zu reformieren. Das fand ich wirklich positiv, weil das ein Pragmatismus zeigt, sagen, wir müssen an diese Probleme ran und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Das müssen wir machen für unser Land. Was aber genauso dazu gehört, sicherheitspolitisch haben wir uns immer auf die Amerikaner verlassen. Machen können wir heute nicht mehr. Wir haben uns energiepolitisch auf billige Energie auf Russland verlassen. Wir haben uns handelspolitisch darauf verlassen, dass wir immer einfach einen Absatzmarkt in China haben. All diese drei Bedingungen, sie stimmen heute nicht mehr. Und deswegen haben wir auch ein Interesse, dass wir gemeinsam mit der Europäischen Union, weil wir als Deutschland dann auch zu klein sind, ja, als gemeinsam als Europäische Union zu handeln, unser Schicksal in die Hand zu nehmen, unser eigenes Glück geschmied zu sein. Darum geht es eben auch bei dieser Bundestagswahl. Es geht eben nicht um Deutschland, sondern es geht eben auch darum, sind wir ein starkes Deutschland in einer starken Europäischen Union. Davon bin ich überzeugt und dafür lohnt es sich auch, nach Großdöbern zu fahren. Da lohnt es sich, auf den Dörfern überall für zu werben, weil davon hängt auch die Zukunft unseres Landes ab. Davon bin ich überzeugt.
Ich bin sofort bei Ihnen, Frau Klein. Okay. Aber nehmen wir kurz Margarete mit, weil da sich jemand gemeldet hat.
Ja, bei mir sitzt Benjamin Schäffele zur Transparenz. Du begleitest heute deine Mutter, die bei den Grünen engagiert ist. Und genau, du hast eine Frage zu einer konkreten Strategie, die dich interessiert.
Nun ja, in letzter Zeit gibt es immer mehr grundsätzlich politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme, die natürlich viele Bürger und Bürgerinnen besorgen und auch verärgern. Und diese Probleme werden sich auch von Parteien wie zum Beispiel der AfD zunutze gemacht, indem sie auch auf sozialen Medien wie TikTok, Instagram, YouTube etc. sehr viele populistische Narrative dort verbreiten, die eine sehr einfache, ja, Problemlösung auch sozusagen versprechen. Wie wollen Sie konkret gegen so eine Methode vorgehen? also wenn man so populistische Inhalte äußert.
Also wir können Populismus nicht mit Populismus schlagen. Das ist erstmal festzustellen. Das ist nicht unser Stil. Wir sind überzeugte Demokraten. Und was aber ein wichtiger Punkt ist, den Sie, finde ich, zu Recht angesprochen haben, ist das Thema TikTok und soziale Medien. Und die Parteien müssen sich da weiterentwickeln. Und zwar alle von uns, die hier sitzen. Ja, also die demokratische Mitte ist da noch ein bisschen zu uncool unterwegs auf diesen
Plattformen. Aber wieso schafft das ausgerechnet die AfD, die ich jetzt, sage ich mal, nicht als die Partei der jüngeren, internetaffinen, kreativen Werbebranche wahrnehme, um es mal vorsichtig auszudrücken?
Also das eine ist, die AfD investiert da sehr viel Mittel, das muss man sehen, und zwar schon sehr, sehr lange. Die sind ja schon sehr viel länger auch auf den Plattformen als wir, das gehört zur Wahrheit dazu. Und das andere ist natürlich, dass es das Wesen des Algorithmus ist, dass das, was sozusagen ein bisschen extremer ist, ein bisschen radikaler ist, ein bisschen schriller ist, dann auch eher angeschaut wird. Und deswegen habe ich zu Beginn gesagt, die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt zu Populisten werden. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz müssen wir eben schauen, dass wir diese Zielgruppe, und um die geht's ja, wir wollen bei den jungen Menschen, insbesondere wenn wir über TikTok sprechen oder Instagram, andere Plattformen, dass wir diese Plattformen sehr viel besser nutzen als Parteien und diese Transparenz, die sich ja viele wünschen und auch zu Recht, noch mal sehr viel besser kommunizieren. Da müssen wir besser werden.
Also wollte nur ganz kurz, aber Sie haben in eine ähnliche Richtung argumentiert, sagen, das sind natürlich einfache Botschaften und das sind Formate, in die einfache Botschaften leichter passen, als wenn man jetzt versucht, das zu tun, was auch die Bürger in deren Einspieler gewollt haben, nämlich Politik erklärt zu bekommen. Wenn man Politik wirklich vernünftig erklären will, das ist nicht einfach, sondern es ist vieles kompliziert und man muss auch immer sagen, wir haben keine leichten Problemlösungen. Wir bieten an, an Problemen zu arbeiten. Das macht, glaube ich, diesen Wettbewerbsvorteil eben auch nicht so einfach wett, den einfache Botschaften und Überbringer einfacher Botschaften da haben. Man muss es versuchen. Also ich denke an Rezo, an diese Geschichte, die ja uns auch beschäftigt hat damals. Wie kann so eine Kommunikation so viel Follower auf sich ziehen innerhalb kurzer Zeit und auch einen solchen Effekt erzielen? Aber man muss es versuchen. Aber ich glaube, man muss auch gleichzeitig klar machen, die Sachen sind nicht so leicht. Es ist nicht einfach, ja.
Da will ich gar nicht widersprechen. Ich muss auch einmal gestehen, ich habe mal vor vielen, schon eine Weile her, Seminar bei Frau Kropp besucht, als wir noch an der Uni Potsdam waren. Damit ist hier. Aber was ich sagen will, das ist alles richtig.
War es schlimm?
Und, nein, es war super. Also auch das sage ich voller Überzeugung. Ich habe viel mitgenommen. Also deswegen herzlichen Dank. Sie sind nicht schuld, was aus mir geworden ist, aber ich habe was draus mitgenommen. Sagen wir es so rum. Nein, aber ich will auf zwei Sachen. Erstens ist, man kann auch übrigens Erfolg haben in sozialen Medien, indem man Sachen erklärt. Schauen Sie sich mal an, wie breit dieses Video von Robert Habeck zuletzt rezipiert wurde oder Videos von ihm zum Thema Nahost oder anderes, wo er wirklich lange Videos mit einer Erklärung, und es gibt meines Erachtens auch ein Bedürfnis dazu. Aber ich wollte auf einen zweiten Gedanken heraus, weil Sie haben ja recht, es geht um Präsenz von politischen Parteien, aber es geht auch noch was anderes. Und da dürfen wir nicht naiv sein, und da bin ich wieder auf der europäischen Ebene. Wir müssen diese großen Plattformen auch regulieren. Wir sehen massive Falschnachrichtenkampagnen, die aus dem Ausland in diesen Plattformen ausgespielt werden. Auch das ist ein Teil dabei. Deswegen ist es so gut, dass die Europäische Union gesagt hat, es gibt Regulierungsmöglichkeiten für diesen großen Plattformen, weil da wird Lüge, Hass und Hetze auch verbreitet. Und das auch dagegen vorzugehen, auch das ist eine kluge Regulierung, weil sonst macht das uns unsere Demokratie kaputt. Also auch diesen Dimensionen, das wollte ich gerne einmal noch dazu packen.
Margarete.
Genau, wir haben gleich noch daran anknüpfend. Darius, Hermann, genau.
Ja, wir haben ja jetzt gerade die Situation in Sachsen und in Thüringen, wo die Koalitionsverhandlungen sich ja wirklich schwer gestalten. Und ich frage mich so jetzt mit der Sicht in die Zukunft, wenn diese Situation mal auf Bundesebene ankommt, wie geht die etablierte Politik damit um? Weil ich kann mir, also das ist jetzt noch in Sachsen und in Thüringen noch schwierig, aber auf Bundesebene, dann kann ich es mir schon sehr schwierig vorstellen, das auch an unsere internationalen Partner zu vermitteln und besonders Deutschland, ein Land, was in der Europäischen Union eine führende Rolle hat.
Was Sie sehen auch so Merz und Sarah Wagenknecht vor sich und fragen sich, wie das zusammengehen soll sozusagen.
Ja, also
Na, fragen wir doch mal.
Wir reden über Vertrauen und über pragmatische Lösungen. Irgendwann muss man sich halt mit den Sachen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht als demokratisch sieht oder als das böse Schreckgespenst in unserem Land.
Ja. Na, vielleicht können wir erst mal fragen, warum ist das denn so, dass es in Sachsen und Thüringen jetzt komplizierter ist als zum Beispiel offenbar in Brandenburg? Das ist vor allen Dingen auch der Fall, weil wir als CDU klare Prinzipien haben und sehr klar und offen sagen, dass wir von unserer Unterstützung der Ukraine nicht abweichen werden und dass wir uns auf komische Kompromissformeln in irgendwelchen Präambeln, wie in Brandenburg sich die SPD darauf eingelassen hat, dass wir das nicht machen. Deswegen ist die Situation eine andere.
Dem, was Sie jetzt am Anfang gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob Sie es so gemeint haben, aber konnte man raushören, dass Sie sagen, Sie haben klare Prinzipien und die SPD, die in Brandenburg mit dem BSW verhandelt hat, die Prinzipien nicht.
Doch genau so habe ich das gemeint.
So haben Sie es gemeint. Dann muss ich Herrn Müller fragen. Ich vermute, er sieht es anders.
Ja, wir werden mal abwarten, wie die ganzen Verhandlungen zu Ende gehen und wer dann noch mit wem Bündnisse macht und wer zum Schluss die Brandmauer dann hochhält zur AfD. Das warten wir mal ab. Mal sehen. Aber es ist tatsächlich so, es gibt doch etwas, was mir wichtig ist zu betonen und was ich zumindest jetzt auch im Bundestag jeden Tag erlebe, dass es doch unter den demokratischen Parteien einen großen Grundkonsens gibt, was unsere Rechtsstaatlichkeit anbelangt und auch unser demokratisches Selbstverständnis. Und das ist etwas, worauf ich tatsächlich auch setze und aufbaue. Und was dazu führt, dass es eben im Bundestag eine große Einigkeit gibt, nicht mit der AfD zu paktieren, dass es ernsthafte Bemühungen gibt und Überlegungen gibt, diese Partei zu verbieten oder mit anderen Maßnahmen darauf zu reagieren, dass sie nicht weiter ihre kruden Thesen da verbreiten können. Und dass es jetzt... dazu hat es ja eine Auseinandersetzung gegeben in den letzten Tagen. Ich finde es ein hohes Gut, das ging in dem Streit völlig unter, dass Koalition und Opposition gemeinsam unser Bundesverfassungsgericht stärken wollen in seiner Arbeit und auch in seiner Resilienz gegenüber jedem Angriff gegenüber. Und die CDU-CSU auch sagt, ja, dafür stehen wir bereit. Das macht etwas deutlich in unserem Land und das dürfen wir nicht aufgeben. Ich glaube, wir werden noch schwierige Zeiten erleben, auch nach der nächsten Bundestagswahl. Ich würde mal sagen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht wieder drei Partner sein werden. Und in Bundesländern werden wir sehen, dass drei Partner eine Selbstverständlichkeit sind, vielleicht sogar irgendwann mal vier zusammenarbeiten müssen, um nicht mit extremen Kräften zusammenzuarbeiten. Da verändert sich etwas. Es ist das Ergebnis von Wahlergebnissen, dass solche Koalitionsverhandlungen zu führen sind. Unser Parteiensystem hat sich verändert. Das muss man akzeptieren. Aber dieses ständige Betonen der Rechtsstaatlichkeit, unserer demokratischen Grundprinzipien, der Werte unseres Grundgesetzes, das eint die demokratischen Parteien und das auch nicht zu erkennen, dass das aufgegeben wird.
Auf die Gefahr hin, dass jetzt Zuschauer sagen, aber Herr Hingst, jetzt sind Sie aber nicht mehr neutral, aber jetzt muss ich doch mal ganz kurz, was Sie beide gerade gemacht haben, fand ich interessant, weil am Anfang, wir haben ja vorhin über Politikstil geredet und die Frage, ob man über Sachthemen diskutiert, erst sagen Sie, naja, ihr habt keine Prinzipien. Und dann sagen Sie, und ihr werdet das Prinzip, euer Prinzip mit der AfD nicht zu koalieren, auch über den Haufen werfen. Also Sie haben sich gerade beide Prinzipienlosigkeit vorgeworfen. Warum? Warum eigentlich?
Herr Hengst, wir beide wollen ja jetzt hier nicht miteinander fusionieren. Also wir bleiben schon dabei, dass es unterschiedliche Parteien sind. Wir haben unterschiedliche auch Vorstellungen in vielen Sachthemen und es gibt auch unterschiedliche Stile. Und das muss man auch weiterhin deutlich machen.
Aber bei den Sachthemen sind Sie doch unterschiedlich.
Jeder von uns hat es ja auch schon erlebt. Wir stehen an diesen Infoständen vor den Wahlen und da kommen Leute zu uns. Die einen, die sagen, ihr streitet euch nur, euch kann man nicht wählen. Und die anderen sagen, es ist ja alles eine Soße. Man weiß überhaupt nicht, was man wählen soll. Ihr erzählt alles dasselbe. Das ist eine Gratwanderung. Es muss schon erlaubt sein, Unterschiede aber deutlich zu machen. Aber es gibt, und deswegen war mir eben dieser Hinweis so wichtig, es gibt einen Punkt, wo wir bisher, und ich hoffe, es bleibt so, wo wir bisher demokratische Grundsätze gemeinsam nicht in Frage gestellt haben. Und das, finde ich, ist eine Stärke dieses Landes, dass wir über 70 Jahre so in Freiheit, Frieden, in diesem demokratischen Land zusammenleben konnten, ist Grundlage unseres Grundgesetzes, was wir gemeinsam verabredet haben. Und das, glaube ich, sollte man auch nach außen viel selbstbewusster vertreten. Es wird immer über Streit, über Tagespolitik, über Klein-Klein geredet. Ich sage auch mal in Ihre Richtung, diese Werte gemeinsam zu tragen, auch Medien mitzutragen und das deutlich zu machen, was uns gelungen ist auf dieser Grundlage. Das ist so eine Erfolgsgeschichte, das deutlich zu machen. Ich glaube, dafür kann man viele Leute auch gewinnen, wenn man das gut erklärt.
Margarete hört mich jetzt gerade nicht, weil sie gerade schon so dazwischen zwei Tischen ist. Wolltest du noch mal nachfragen, ob den Herren die Antworten glücklich gemacht haben?
Ja, wenn wir dabei sind, Darius, war da was dabei für dich?
Ja, also wir reden ja heute den ganzen Abend über Vertrauen. Für mich ist Vertrauen eigentlich eine ganz einfache Sache, dass man den Leuten zuhören muss. Und ich habe einfach das Gefühl, wir haben über Sachsen und Thüringen gesprochen. Die Leute fühlen sich, ich habe da mal eine Zeit lang gearbeitet, die Leute fühlen sich dort nicht abgeholt. Also die Leute fühlen, dass ihre Sachen nicht, also da müssen sich ja die Politiker irgendwie fragen, irgendwie auch wenn wir an den Ständen stehen und uns anschreien lassen, das hilft ja, das bringt ja zu nichts. Also da muss es irgendwann mal für mich ein Umdenken geben. Und für mich wäre es, in die Bildung zu investieren, aber ich habe das Gefühl, über Jahre wird der Bildungsetat auch immer wieder weniger. Aber gefühlt. Ja.
Margarete, geh doch gleich weiter. Wir schauen dir gerne zu.
Sie haben hier schon so wild geklatscht und waren ganz emotional. Wollen Sie dazu gleich was sagen?
Ich habe eigentlich nur einen Wunsch, also einen ganz großen Wunsch. Dadurch, dass die AfD so schön populistisch ist und auch so viele blöde Themen reinbringt, habe ich manchmal einfach die Angst, dass die großen Parteien, also unsere demokratischen Parteien, meinen, sie müssten da aufspringen und meinen, dass sie jetzt auch weniger Einwanderer haben wollen, dass wir nicht mehr so viel helfen wollen, dass wir nicht mehr so viele Flüchtlinge oder Geflohene, wie ist es korrekt, wie sagt man es korrekt, Geflüchtete, aufnehmen wollen. Und diese Angst habe ich schon sehr stark, weil es ist sicherlich noch so, und das finde ich gut, dass die AfD ausgegrenzt wird von unseren demokratischen Parteien. Aber ich merke einen Wandel der Politik unserer demokratischen Parteien, dass sie eben teilweise denken, dass sie auf diesen Zug aufspringen müssen. Und davor habe ich Angst.
Das heißt, was würden Sie sich wünschen?
Klare Grenzen zu dieser Scheißpolitik schlicht und ergreifend, die die AfD macht.
Das war deutlich.
Nützt in dem Fall die klare Grenze der AfD manchmal mehr, als dass sie schadet?
Also das ist umstritten. Wir merken auf jeden Fall, dass das Ausgrenzen auch nicht zum Ziel geführt hat. Die Einbeziehung teilweise eben auch nicht zum Ziel. Und wir finden mittlerweile eine Situation, in der die AfD ja nicht nur Protestwähler auf sich zieht, sondern auch in den zugeschriebenen Kompetenzwerten aufgeholt hat. Das heißt, viele Bürger trauen der AfD in einigen Politikfeldern mehr zu als zum Beispiel den etablierten Parteien. Wir sehen das an den Kompetenzprofilen bei den Landtagswahlen. Auch im Bereich zum Beispiel soziale Sicherheit gibt es ein Überholen der AfD. Und das muss schon zu denken geben, was also bedeutet, dass das Abgrenzen alleine nicht funktionieren wird, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie kann man Politik so gestalten, dass die Befürchtungen, die damit einhergehen, und wir haben gerade über Ostdeutschland gesprochen oder das flache Land, die damit einhergehen, dass sich zum Beispiel auch der Staat aus der Fläche zurückgezogen hat und die Menschen das Gefühl haben, wir sind da alleine gelassen, dass man das wieder korrigiert. Dafür sind ganz viele Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, notwendig. Das genügt nicht nur, eine Bahn zu verlängern oder sonst was, sondern da muss man, glaube ich, wirklich auf vielen Ebenen ansetzen. Ja.
Das stimmt. Das teile ich, aber man muss auch einmal sagen, es ist leider eben nicht nur eine populistische Partei, es ist eine offen rechtsextreme Partei, die unsere Demokratie angreift. Schauen Sie sich mal, was aus Sachsen gerade bekannt wurde. Eine rechtsextreme Terrorgruppe, mehrere davon waren Mitglieder der AfD. Ich habe mich dem Sommer über schwer getan. Ich habe lange darüber nachgedacht, weil es gibt ein Privileg, was Abgeordnete haben. Sie können das Verfassungsgericht, das können nur Abgeordnete oder die Bundesregierung oder der Bundesrat, sie können, das ist eine Erfahrung der Weimarer Republik, sie können fragen, ob eine Partei verboten werden kann. Das kann zum Glück der Bundestag nicht. Aber der Bundestag kann das Verfassungsgericht
anrufen, sie zu überprüfen. Ich habe mich als Abgeordneter entschieden, einen solchen gruppenübergreifenden Antrag mit Kollegen aus der CDU, mit Kollegen aus der SPD, mit Kollegen aus der Linken, mit Kollegen meiner Partei und Kolleginnen gemeinsam zu unterstützen, weil ich finde, das Verfassungsgericht sollte die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob die AfD, und ich bin davon überzeugt, nicht eine echte Gefahr für unsere Demokratie ist und unsere Demokratie angreift und zerstören will. Und das will ich nur sagen, Terror, der in Sachsen geplant wird, das ist doch ein Weckruf dafür, dass ein Verfassungsgericht da doch hinschauen sollte und wir diesen Weg gehen sollten einer Überprüfung.
Ich würde gerne die AfD-Diskussion jetzt nicht aufmachen, weil unsere Sendung hat nur noch 4 Minuten und wir bräuchten wahrscheinlich mindestens das Zehnfache dafür. Aber da machen wir eine andere Sendung draus. Genau so ist es. Aber ich habe noch eine kurze Frage an Sie, liebe Zuschauer. Wen würden Sie sich denn als Bundeskanzler wünschen, wenn wir gerade mal dabei sind? Es gibt ja augenblicklich, glaube ich, 4, die sich bereits als Kandidaten zur Verfügung gestellt haben. Wir können es mal alphabetisch machen. Also Habeck von den Grünen, Merz von der CDU, Scholz von der SPD und Frau Weidel von der AfD. Vielleicht stimmen Sie mal kurz zu Hause ab. Und wir können mal kurz, während wir hier sitzen und zuhören, mal kurz reinhören, was uns die Leute auf der Straße gesagt haben, was sie so über die Kandidaten denken.
Ich war sehr zufrieden mit Olaf Scholz. Auch wenn ihn viele nicht mögen, ich kann es nachvollziehen, aber ich war grundsätzlich zufrieden damit, was er gemacht hat.
Ich tendiere zu Habeck, weil ich finde, dass die meisten Parteien oder die meisten anderen Parteien gerade nicht unbedingt einen deutlich besseren Job machen und er mir am sympathischsten ist.
Mein Wunschkandidat als Mitglied der Grünen wäre natürlich Habeck. Ich sehe keine großen realistischen Chancen, dass er die Mehrheit einfach auf sich vereint.
Ich vermisse die großen Charaktere, die wir früher hatten. Ja, das ist es. Am ehesten vielleicht noch der jetzige Verteidigungsminister, aber...
Da fällt mir die Auswahl schwer. Ich wüsste keinen, der mir wirklich gefällt. Aber auf keinen Fall wieder Olaf Scholz. Und bei Herrn Merz bin ich so ein bisschen gespalten.
Frau Klein, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil das in der Mitte von Berlin ist sicherlich nicht unbedingt das Terrain für Friedrich Merz zwingend. Aber... was ja schon rauskommt, ist bei Herrn Merz, da zögern wir noch so ein bisschen. Das hat ja immer viel mit Persönlichkeitswahl zu tun. Ne? Wen kann man eigentlich in so einer kurzen Zeit bis zur Wahl Persönlichkeitsprofile noch schärfen?
Also das ist jetzt ja eine Momentaufnahme gewesen und die repräsentativen Umfragen zeigen ja ganz klar, dass die Mehrheit eher für Merz stimmen würde, wenn man das mal vergleicht. Und wir haben eine Wirtschaftskrise momentan. Wir sind zum 2. Jahr jetzt in der Rezession. Und Friedrich Merz bringt diese Wirtschaftskompetenz mit und er ist genau der richtige Kanzler für die Zeit.
Persönlichkeitsprobleme oder Persönlichkeits im Ansehen Probleme hat offensichtlich auch Olaf Scholz. Auch das wurde eben ganz klar deutlich. Auch da die gleiche Frage, Herr Müller. Was kann man eigentlich in so einer kurzen Zeit da überhaupt noch machen? Oder wäre es vielleicht doch besser gewesen, die Pferde zu wechseln, Herrn Pistorius vorzuschicken?
Nein, es ist ja eine Mischung aus der Persönlichkeit, die gewählt wird, und der Partei und den Inhalten, wofür eine Partei steht. Und das muss man ganz klar sagen. Und ich will es mal vorneweg sagen. Es gibt ja viele, die glauben, die AfD gibt die richtige Antwort. Und ich bringe mal ein Beispiel dafür, was das heißt. Frau Weidel und Herr Höcke sagen, behinderte Menschen sind für unsere Gesellschaft eine Belastung. Und ich sage das bewusst als Beispiel, weil es ein Menschenbild deutlich macht, das diese Partei vertritt. Und wenn man dann sagt, ich höre so etwas, ich höre, es ist eine rechtsextreme Partei, die sagen so etwas gegen Menschen, meine Nachbarn, meine Familie, meine Freunde, und ich wähle die trotzdem, dann macht man es bewusst. Mhm. Und ich habe dafür nicht das geringste Verständnis, um es mal ganz klar zu sagen.
Schauen wir uns ganz kurz mal an, was unsere Zuschauer abgestimmt haben. Das ist nicht repräsentativ, man muss es immer wieder dazu sagen, aber dennoch interessant. Wen wünschen Sie sich als Kanzler oder Kanzlerin? Habeck 29, Merz 22, Scholz 12, Weidel 37. Frau Kropp, ich habe vorhin bei Ihnen angefangen, es sind über 1000 Leute, die da eben abgestimmt haben. Also es ist durchaus jetzt nicht, es ist wie gesagt nicht repräsentativ, also auch nicht gänzlich wenig. Ne? Frau Kropp, ich habe vorhin angefangen, hören wir zwei auch zusammen auf. Wenn Sie sowas sehen, dann kann man dann eigentlich noch sagen, die AfD ist nur eine Protestpartei?
Ja, sie ist es in dem Sinne nicht mehr, dass sie eine Stammwählerschaft an sich gebunden hat und dass sie auch zum Beispiel junge Menschen über ihre Netzwerke auch in den Gemeinden erreicht. Also von daher ist sie keine Protestpartei mehr und wir sehen ja auch im Wahlverhalten der Jüngeren, dass hier ein Rechtsruck stattfindet. Ich glaube, da sind viele Aufgaben, die auf die demokratischen Kräfte in dem Land warten.
Und damit sehen wir, Sie haben eine große Aufgabe vor sich. Die wird sicherlich nicht bis zum 23. Februar gelöst werden, aber Politik ist ja auch ein Geschäft, das Open-End funktioniert. Vielen herzlichen Dank, Frau Klein, vielen herzlichen Dank, Herr Müller, vielen Dank, Herr Kellner und vielen Dank, Frau Kropp, Ihnen vieren, dass Sie hier waren, Ihnen, dass Sie hier bei uns zugehört haben, mitdiskutiert haben und Ihnen zu Hause natürlich auch. Und Sie zu Hause können sich jetzt einfach zurücklegen, sich vielleicht noch ein Getränk nehmen und zugucken. Jetzt gibt es nämlich eine spannende Dokumentation über eine Mami und 100 Babys.